Das ist nicht möglich, durch architektonische Intervention zu bezahlbarem Wohnraum zu kommen. Könnte man Mechanismen etablieren, mit denen man diese Wohnungsnot deutlich reduziert? Und da ist die einfache Antwort, ja, natürlich könnte man das machen, sofort. Die Bodenfrage ist die entscheidende Frage, aber sie werden halt in einem vernünftigen Zeitraum nicht dazu kommen, in Berlin Privateigentümer zu enteignen. Das wird einfach in dieser Bundesrepublik nicht passieren. Und in dieser Zeit dann die Zeit zu verlieren, Wohnungsbau nicht zu bauen, das ist halt komplettes Versagen.
Herzlich willkommen zur 38. Episode Staffel 7 von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Kerstin Kunekat und wir steigen heute in das komplexe Thema Wohnen ein. Ich spreche mit dem Architekten Sascha Zander von Zanderoth. Allerdings eher nicht in seiner Rolle als Architekt, sondern als Entwickler von Wohnungsbauprojekten. Es ist eine Berlin-lastige Episode. Es geht um das Verschwinden von Sozialwohnungen und der Boden- und Wohnungsbaupolitik in der Hauptstadt. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen bei Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer, Sascha Zander.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben gemeinsam mit Christian Roth das Architekturbüro Zanderoth in Berlin 1999 gegründet und führen es seither. Ihr Büro hat sich auf städtischen Wohnungsbau spezialisiert. Sie realisieren Projekte von wenigen Wohneinheiten bis hin zu umfassenden städtebaulichen Planungen. Zu ihren AuftraggeberInnen zählen Privatpersonen, städtische Wohnungsbauunternehmen, Projektentwickler, Bauherrengemeinschaften und Sie selbst. Durch Ihr Büro für Projektentwicklung Smart Homing. Wir sprechen heute über Strategien für sozialen Wohnungsbau bzw. bezahlbaren oder erschwinglichen Wohnungsbau und welche architektonischen Antworten es auf das Problem der Wohnungsnot geben kann. Bevor wir darüber sprechen und über Ihre Ausstellung Pionier, die vor 2 Jahren zu diesem Thema stattgefunden hat, möchte ich gerne über Handlungs- und Gestaltungsmacht von ArchitektInnen sprechen. Für einige Ihrer Projekte haben Sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den MIPIM Award, den Fiabschi Award mehrfach. Und das sind beides Awards, die aus der Immobilienbranche kommen. Oder unterscheiden die sich?
Die unterscheiden sich, aber das stimmt. Die kommen beide aus der Immobilienbranche und werden üblicherweise an Projektentwickler vergeben. Und es kommt halt selten vor, dass Architekten gleichzeitig auch Projektentwickler sind.
Und daher kam das, diese außergewöhnliche Ergatterung des Preises sozusagen. Okay, ich mache weiter mit den Preisen. Das ist nur eine kurze Auflistung. Man kann natürlich auf Ihrer Website sich das alles genau anschauen. Den Architekturpreis Berlin, eine Auszeichnung beim BDA-Preis Berlin, eine Nominierung beim DAM-Preis für Architektur mehrfach, auch in diesem Jahr 2025. Und den Award Deutscher Wohnungsbau, das der erste Architekturpreis ist für Bauherren und Architekten im Geschosswohnungsbau, laut eigener Aussage. Und die teilweise mehrfach ausgezeichneten Projekte tragen erstmal abstrakte Namen wie LI01, Neubau von 6 Stadthäusern. LI01 heißt dann Liebigstraße, Haus Nummer 1 in Berlin-Friedrichshain. M17, das ist Neubau eines Wohnhauses in der Magazinstraße. Oder CB19, Neubau von 2 Wohngebäuden in der Christburger Straße. Alles Berliner Projekte, ich könnte da noch weiter aufzählen. Und die Projekte haben alle gemein, dass Architekt und Entwickler identisch sind, nämlich Sie als Inhaber der Zanderoth GmbH und der Smart Homing GmbH, ein Büro für Projektentwicklung, wie eben schon gesagt. 2005 haben Sie das gegründet und 13 Baugemeinschaftsprojekte haben Sie damit umgesetzt. Warum haben Sie diesen Schritt gemacht, ein Entwicklungsbüro zu gründen? Welche Türen und Möglichkeiten haben sich dadurch für Sie geöffnet, die vorher verschlossen waren?
Christian und ich waren 1999, was wirtschaftliche Fragestellungen angeht, sehr unbefangen und unwissend. Und 1999 war mit so das schlechteste Jahr, um Architekturbüro aufzumachen. Und durch die Immobilienkrise 2000, 2001 waren wir dann gezwungen, Bauherren zu suchen und haben keine gefunden. Und vor dem Hintergrund haben wir dann entschieden, dass wir selber Bauherren werden. Das hatte zum einen den Vorteil, dass wir unabhängiger vom Markt geschehen werden. Und der zweite entscheidende Vorteil war, dass wir die Entscheidung, wie Häuser aussehen sollen, selber treffen können.
Wie funktioniert das? Da muss man ja ein bisschen Budget haben, sage ich mal, um sein eigener Bauherr zu sein.
Das wussten wir Gott sei Dank auch nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass wir 2007 beinahe gar kein Geld mehr hatten. Also wir haben für das Projekt in der Zelterstraße ein Jahr lang Entwicklungsarbeit geleistet. Das drohte dann daran zu scheitern, dass wir wie bei vielen Projekten keine Baugenehmigung für das Projekt bekommen haben, also rechtswidrig keine Baugenehmigung vom Bezirksamt bekommen haben. Und dann war schlicht unser Kapital aufgebraucht. Und in der Situation hat uns dann die Senatsverwaltung gerettet, indem sie 3 Tage vor Ablauf unserer Grundstücksoption uns das Baurecht eingeräumt hat und wir dann damit halt das Projekt umsetzen konnten.
Ein Thriller. Das ist ein Jahr lang.
Ja, sehr erwarten. Unangenehm. Ja. Also das ist eine Erfahrung, die macht man wahrscheinlich nur, wenn man nicht weiß, womit man es zu tun hat. Also die Vorstellung, dass das nur Vorteile hat, Entwickler zu sein, die wäre trügerisch. Also es ist mit Sicherheit ein ganz anderes Feld, in das wir im Grunde genommen nur gezwungen wurden, weil wir sonst keine Alternativen gesehen haben. Ich glaube, man kann sich als Architekturbüro auf ganz unterschiedliche Weise verhalten und wir haben uns eher auf eine atypische Weise verhalten, indem wir halt Projekte selber entwickelt haben. Und mit der Zeit weiß man das dann viel besser einzuschätzen. Also mittlerweile machen wir das jetzt 20 Jahre. Wobei man auch sagen muss, dass das in den letzten 5 Jahren sehr, sehr schwierig geworden ist, weil das Marktgeschehen so unvernünftig war, dass wir nur noch sehr wenig Grundstücke gekauft haben.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich das Hauptproblem heutzutage. Wie funktioniert denn das Baugruppenkonzept, das Sie entwickelt haben?
Ich glaube, Bauherrengemeinschaften, die werden in der Regel assoziiert mit partizipativem Bauen. Mhm. Und das ist halt die Frage, woran man eben partizipiert. Wir glauben halt nicht, dass es sinnvoll ist, dass man am Gestaltungsprozess eines Gebäudes als Bewohner zwingend partizipieren sollte, sondern der Schwerpunkt, den wir gelegt haben, war halt der, dass die Beteiligten wirtschaftlich partizipieren. Im Grunde genommen übernimmt man halt in einer Bauherrengemeinschaft die Verantwortung eines Bauherrn, oder teilweise die Verantwortung eines Bauherrn, weil wir das im Grunde genommen ja dirigieren. Und das bedeutet, sie sind verantwortlich für Zeit und Geld. Und das ist genau der Vorteil, den dann eine solche Gesellschaft hat, dass sie in der Regel weniger Geld kostet als ein vergleichbares Bauträgerprojekt. Sie ersparen also etwa 1.000 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bei der Teilnahme einer solchen Gesellschaft. Und das ist halt die Art von Partizipation, die wir angeboten haben. Wir haben in den 20 Jahren nie angeboten, dass wir mit den Beteiligten zusammen den Entwurfsprozess durchleben, weil wir immer schon Projekte fertig entwickelt haben, für die man sich dann so, wie sie waren, entscheiden konnte. Deswegen weicht das ein wenig ab von dem herkömmlichen Begriff einer Bauherrengemeinschaft. Und mittlerweile machen wir auch selbst Bauträgerprojekte an Stellen, wo das als Baugruppe nicht so gut funktioniert.
Aber machen Sie dann sozusagen das Projekt erst fertig und bilden dann die Baugruppe? Oder wie ist das? Also dann tragen Sie das Risiko erstmal ganz alleine.
Genau. Ah ja. Das ist der wesentliche Unterschied. Und das Risiko ist dann immer schon 7-stellig, bevor Sie anfangen zu bauen.
Und Sie haben das schon 13 Mal erfolgreich gemacht und sind gerade noch dabei, 2 weitere Projekte zu entwickeln.
Ja, ich glaube, wir haben 15 Projekte mit über 30 Häusern.
Das heißt, wenn jetzt jüngere Architekturbüros zuhören, die sagen, super, wie geht das genau? Die können sich an Sie wenden und Ihre Erfahrungen abfragen.
Vom Prinzip her sind wir relativ offen, darüber zu berichten.
Sie haben natürlich wenig Zeit.
Ja. Gleichzeitig ist das so, dass das nichts ist, was man am Telefon oder was man irgendwo erklären könnte, sondern es ist im Grunde, also auch wenn ich das nicht gemacht habe, ist es sehr empfehlenswert, sich mit so im Immobilienbereich ausbilden zu lassen, um das dann anzusteuern oder mit sehr kleinen Projekten anzufangen. Wir haben halt mit sehr kleinen Projekten begonnen, also klein ist halt 12 Wohnungen und da sind dann die Fehler, die man macht, führen nicht zwangsläufig in den Ruin. Wenn man bei größeren Projekten zu viele Fehler integriert, dann kann das sehr teuer werden.
Das heißt, das war jetzt auch ein wichtiger Stichpunkt, Sie bilden sich auch fort, um sozusagen als Entwickler überhaupt professionell agieren zu können. Das kann man nicht einfach so.
Ja, das ist eine andere Art, rechnen zu lernen. Das hat mit der Architekturausbildung, also ich habe ein Diplom in Architektur und Städtebau, also eins in Aachen und eins in London. Und da wird logischerweise nicht Immobilienwirtschaft gelehrt. Mhm. Und das ist was, das man entweder sich selber beibringt oder, ja, oder in Fortbildung auch erwerben kann.
Würden Sie es für sinnvoll halten, wenn das gelehrt werden würde, wenn es Teil des Studiums wäre?
Die Ausbildung eines Architekten ist schon relativ komplex. Mhm. Und das, woran es ja in unserer Zeit besonders mangelt, sind halt Architekten, die gute Gebäudekonzepte entwickeln. Und das alleine ist schon so komplex, dass sie die 5 Jahre an der Uni halt dazu benötigen. Und wenn ich jetzt aus verständlichen Gründen sagen würde, dass es schlau wäre, dass man nach den 5 Jahren auch weiß, wie Mehrwertsteuer funktioniert, dann ist das einerseits zwar richtig, aber andererseits bringt das dann für die Hauptqualifikation sicher weniger, als man sich wünscht.
Das heißt, dann kann man nachher immer noch schauen, ob man sich dahingehend weiterentwickelt. Erstmal auf die Architektur an sich konzentrieren. Diese Projekte, die Sie gemacht haben mit diesen Baugruppen, die geben Sie dann ab, komplett. Sie sind da jetzt nicht noch involviert.
Doch, wir kaufen noch selber in unseren eigenen Projekten. Das wäre ja dumm, wenn wir das nicht tun. Sie sitzen gerade in einem solchen Projekt.
Ja, okay. In dem wohnen Sie auch.
Ja, so ist das.
Aber die anderen 12 dann?
Wohne ich zwar nicht, aber habe ich mich teilweise beteiligt und teilweise nicht.
Teilweise nicht. Okay, ja, okay. Also es gibt beides. Wir kommen zum Kernthema unseres Gesprächs, sozialer Wohnungsbau. In diesen Projekten, worüber wir jetzt gesprochen haben, gab es da eigentlich einen Anteil Sozialwohnungen auch?
Nein, das war auch 2005, gab es die Fragestellung gar nicht, ja. Weil es 2005 gab es gar keine Förderung mehr für sozialen Wohnungsbau.
Wahnsinn.
Die Bundesrepublik und Berlin haben sich ganz lange den Luxus geleistet, nur noch Sozialwohnungen zu verlieren und keine zu bauen. Das hat auch nicht gestört, weil in den 90er Jahren Wohnraum einfach im Überfluss da war, also zumindest in Berlin, und der dann auch noch sehr erschwinglich war. Also die Metamorphose, die Berlin jetzt durchlaufen hat innerhalb von 20 Jahren, ist so im Zeitraffer erfolgt, dass im Grunde die Spannungsschmerzen, die da jetzt daraus resultieren, viel, viel höher sind als in anderen Metropolen, wo es einfach länger gedauert hat, bis die Entwicklung so exorbitant umgeschlagen ist.
Das schauen wir uns jetzt mal auch genauer an. Ich möchte erstmal kurz ein paar Begriffe klären oder auch Zahlen nennen. Laut dem Deutschen Mieterbund wohnt in Deutschland über die Hälfte der Bevölkerung zur Miete. Circa 42 Millionen Personen teilen sich auf rund 21 Millionen Mieterhaushalte auf. Im Jahr 2023 gab es rund 1 Million Sozialwohnungen. Zum Begriff bezahlbarer Wohnraum noch eine Erklärung von André Holm aus dem Buch Wohnwissen. Bezahlbarer Wohnraum bzw. Wohnraumbezahlbarkeit ist das Verhältnis zwischen Wohnkosten, also der Miete, und dem verfügbaren Einkommen der Haushalte. In Deutschland gibt es keine verbindliche Definition von Bezahlbarkeit, doch hat sich in sozialpolitischen Debatten in den letzten Jahren eine 30%-Regel etabliert. Nach dieser Definition sollte kein Haushalt mehr als 30% seines monatlichen verfügbaren Einkommens für Miete ausgeben. Problem der Wohnraumversorgung. Der Wohnungsmarkt stellt angemessenen Wohnraum, also angemessen bezahlbaren Wohnraum, oft nur zu Preisen bereit, die über der Zahlungsfähigkeit bestimmter Haushalte liegen. Soziale Förderprogramme orientieren sich an Rentabilität für die Entwickler, nicht an der Bezahlbarkeit. Das ist jetzt, wie gesagt, das, was André Holm geschrieben hat, in bezahlbarer Wohnraum. Alternative Ansätze sind gemeinnütziger Wohnungsbau mit Kostenmieten, wie es in Wien ist zum Beispiel, steuerfinanzierter Wohnbau. Mieten werden nach Durchschnittslohn statt nach Baukosten berechnet. So, das habe ich mal vorweggeschickt, damit alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Und dann würde ich jetzt mal zu der Ausstellung Pionier rüberschwenken, in dem Sie sich ja intensiv damit beschäftigt haben. Und zwar war das im Jahr 2023 und das hat in der Architekturgalerie Berlin stattgefunden. Und zwar hieß die Ausstellung Pionier, sozialen Wohnungsbau neu denken. Der Anlass für die Ausstellung war die aktuelle Wohnungsnot in Deutschland. Und die Ausstellung bot einen Überblick über die Entwicklungen und Probleme im sozialen Wohnungsbau. Sie präsentierten, wie sich der soziale Wohnungsbau seit den 1960er Jahren angefangen, glaube ich, entwickelt hat, beziehungsweise wie Sozialwohnungen immer weiter schwinden. Und sie stellten innovative Lösungen für bezahlbaren Wohnraum vor. Sie beschäftigen sich schon lange und machen sich schon lange Gedanken über das zeitgemäße Wohnen. Das ist jetzt nicht die erste Ausstellung, die Sie dazu machen. Wie hat sich Ihr Blick auf bezahlbares Wohnen in den letzten Jahren verändert?
Ich würde gar nicht über meinen Blick sprechen, sondern das, was wir in der Ausstellung maßgeblich aufarbeiten wollten, war die Frage, wie hat sich der soziale Wohnungsbau in der Bundesrepublik entwickelt? Und der hat halt im Wesentlichen 1950 mit dem ersten Wohnungsbaugesetz begonnen und hat dann seinen Höhepunkt etwa 1990 gehabt. Da hatte die Bundesrepublik 4 Millionen Sozialwohnungen. In Berlin gab es 340.000 Sozialwohnungen und bis heute haben wir halt über 70% dieser Sozialwohnungen verloren. Das bedeutet, dass die in der Bundesrepublik verlieren wir auch jetzt alle 6 Minuten eine Sozialwohnung und in Berlin verlieren wir jeden Tag 20 Sozialwohnungen. Und bauen da unzureichend gegen an. Ein einfaches Verständnis und Verhältnis bekommt man, wenn man weiß, dass es in Berlin 970.000 WBS-Berechtigte gibt und in der Bundesrepublik, wie Sie eben gesagt haben, 1 Million Sozialwohnungen noch zur Verfügung stellen. Das heißt, alle WBS-Berechtigten in Berlin könnte man aufteilen in alle Sozialwohnungen, die es in der Bundesrepublik gibt und mehr braucht man da fast nicht zu sagen. Wir hatten mal eine Sozialwohnungsraumquote von 20%. Das war 1990. Und heute haben wir halt in Berlin eine Sozialwohnungsbaurate von 5%. Und auf Bundesebene ist die Rate nur noch 2,5%. Und dadurch ist halt der Mangel relativ gut zu erklären. Und gleichzeitig verfehlen wir halt unsere Neubauziele jedes Jahr sehr konsequent. Und die für den sozialen Wohnungsbau überhaupt. Und das hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Wohnraumförderung seit 1950 eine Fehlkonstruktion ist. Also dieses Auslaufen der Förderung führt halt dazu, dass wir Wohnraum, der sozial war, verlieren und gegen den anbauen müssten, wozu schlicht die finanziellen Mittel heutzutage nicht mehr zur Verfügung stehen. Und die Milliarden, die wir zwischen 1950 und 1990 investiert haben, sind halt zu 75% verloren gegangen.
Wie könnte man denn das Auslaufen verhindern? Also dass Sozialwohnungen dann nach 30, 20, teilweise sogar nach 15 Jahren auf den freien Markt kommen?
Der wesentliche Hebel würde sein, dass nur noch staatliche Träger bzw. die Landesgesellschaften sozialen Wohnungsbau umsetzen. Also dass die Beteiligten, also wir haben 6 Wohnungsbaugesellschaften in Berlin und ich weiß nicht wie viele in der Bundesrepublik, dass die Fördermittel ausschließlich an diese Gesellschaften gegeben werden. Und dann muss man eine Klammer aufmachen und sagen, das funktioniert natürlich nur, wenn man die Gesellschaften dann nicht in Gänze verkauft. Das haben wir in Berlin ja unter Herrn Sarrazin erfahren, dass halt große Wohnungsbestände verkauft worden sind. Dann muss man aber gleichzeitig sagen, das ist Erfolg, weil das eben 2000 unter einer CDU-SPD-Regierung in Berlin eine Immobilienkrise und eigentlich Immobilienskandal gab, wodurch halt das Land Berlin sehr hoch verschuldet wurde und damit dann das Land gezwungen war, seine Immobilien zu verkaufen in einer Situation, wo für diese Immobilien nur sehr wenig Geld zu generieren war.
Der Grund, warum die Sozialwohnungen auf dem offenen Markt wieder landen, ist, dass man mit denen wiederum Rendite machen möchte und dadurch finanziert man ja wahrscheinlich auch solche Projekte. Wenn man das nicht tut, muss man die dann dauerhaft staatlich fördern im Endeffekt. Also es ist öffentliches Gut, was regelmäßig von öffentlichen Geldern finanziert wird, sodass die Wohnungen auf Dauer als Sozialwohnungen gehalten werden können.
Das momentane Fördersystem funktioniert ja so, dass es in der Regel ein Darlehen gibt. Das geben die Länder aus, also zum Beispiel das Land Berlin. Die Höhe des Darlehens hängt zusammen mit den Baukosten und die unterschiedlichen Förderwege bestimmen dann die Höhe der Miete. Und also in Berlin ist das 7 Euro, 9,50 Euro und 11,50 Euro. Und dann gibt es eine Laufzeit. Und die Laufzeit beträgt halt in Berlin 30 Jahre. Und nach den 30 Jahren müssen Sie dann das Darlehen zurückzahlen, also das, was dann noch von dem Darlehen über ist. Und die Immobilie gehört halt Ihnen. Und das könnten Sie halt nur vermeiden, indem halt diese Fördergelder nicht an privat herausgegeben werden, sondern ausschließlich an Landeseigene. Und dann muss man sagen, sollten die Fördergelder auch oder die Förderhöhe sollte höher sein, weil die im Moment aus meiner Sicht kaum auskömmlich sind, um solche Mieten zu generieren.
Wenn die Mieten an die Baukostenhöhe gebunden sind und in Wien man das aber anders macht, könnte man sich das in Deutschland auch vorstellen, dass die Baukosten nicht durch Mieten wiederum eingefangen werden? Und wie könnte man es sonst finanzieren?
Ihre Frage ist einerseits eng verbunden mit der Bodenfrage, weil das, was wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, war ja vor allen Dingen ein extremer Anstieg der Bodenrichtwerte. Wir kommen aus einer, ja, zwischen 1995 und 2005 sind die Bodenwerte, haben die sich halbiert in Berlin. Also ich rede jetzt nur sehr grob und in der Innenstadt. Und zwischen 2005 und 2020 haben sich die Bodenwerte verzehnfacht. Und zwischen 2022 und heute sind sie wieder um 30% gefallen. Also man sieht, dass die Entwicklung dieses Wirtschaftsguts sehr volatil war innerhalb der letzten Jahre. Aber insbesondere zwischen 2005 und 2020 die Verzehnfachung der Bodenwerte in der Innenstadt natürlich dazu führt, dass man gar keinen Zugriff mehr haben kann auf die Höhe der Baukosten. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu Wien. Die haben halt große Grundstücksreserven und sind halt darauf trainiert, seit 100 Jahren das Bodeneigentum, das eigene, weiter auszubauen und zu fördern. Und das bringt einen natürlich dann in die Position, ganz anders Wohnungsbau etablieren zu können, als das zum Beispiel in Berlin der Fall ist. Wenn man sich die Europa City ansieht, das ist ein sehr klassisches Beispiel, wo ein staatliches Gut, das mal der Deutschen Bahn gehörte, privatisiert worden ist, mit der Folge, dass man dann natürlich keinen Zugriff mehr hat auf die Entwicklung der Stadt und die Mietpreise an genau diesem Ort.
Also die Bodenpreise sind ausschlaggebend
für die Baukosten. Ja, also damit man das in Zahlen versteht, weil so Prozentzahlen sind immer so ein bisschen irreführend. Ja. 2005 war die Belastung des Quadratmeter Wohnfläche durch den Boden 200 Euro. In Mitte und Prenzlauer Berg. Und heute, also 2020, war die Belastung des Bodens halt 2000 Euro pro Quadratmeter. Dafür konnte man 2005 ein ganzes Haus bauen. Also unsere Projekte 2005, 2006, 2007 haben etwa 2000 Euro pro Quadratmeter gekostet und heute kosten die halt 7000.
Ja, Wahnsinn.
Der Boden hat sich verzehnfacht und die Baukosten haben sich halt verzweieinhalbfacht.
Und um das nicht umzulegen auf die Mieter und Mieterinnen, müsste das Land erstmal das aus Steuergeldern oder wie auch immer, aus irgendwelchen Töpfen
finanzieren. In Berlin ist das nicht so. Also in Berlin ist in weiten Teilen zwar Land verkauft worden, aber in Summe ist Berlin noch zu 47% Eigentümerin des Landes Berlins. Und das sind immerhin 420 Quadratkilometer, die halt teilweise schlecht verwaltet werden.
Aha, dann ist das Problem gar nicht unbedingt der Bodenmangel, sondern die Verwaltung des übrig gebliebenen Bodens. Also die öffentliche Hand könnte noch mehr tun, um das zu entwickeln.
Mehr tun ist mit Sicherheit richtig. Also es gibt den Begriff der transparenten Liegenschaftspolitik. So nennt sich das in Berlin. Die gibt es nur in Wahrheit nicht. Die Verwaltung der Bodenreserven ist nicht öffentlich zugänglich. Das können Sie auch nicht rausfinden, welche Grundstücke dem Land Berlin gehören. Mit ein bisschen Training kann man allerdings recht pauschal sagen, dass sehr häufig untergenutzte Grundstücke, also Grundstücke, die zentral liegen und dann eingeschossig oder zweigeschossig bebaut sind, darf man davon ausgehen, dass das entweder ein Lidl ist oder dem Land Berlin gehört.
Warum zögert das Land Berlin an der Stelle?
Es gibt einen Teil unserer Liegenschaftspolitik, der nennt sich Clusterung und der beschreibt im Grunde genommen, wie mit Liegenschaften umgegangen wird. Und da gibt es einen nachvollziehbaren und richtigen Anteil, der beschreibt, dass eine Großstadt wie Berlin natürlich Bereiche schaffen muss, wofür Infrastrukturflächen freigehalten werden müssen. Das versteht man sofort. Wir brauchen Schulen, wir brauchen Kitas, wir brauchen Bibliotheken, Schwimmbäder. Das sind Teile der Infrastruktur, die halt dringend erforderlich sind und staatlich auch zugänglich gemacht werden müssen. Gleichzeitig verschließt sich das Land Berlin sehr, sehr konsequent, solche Grundstücke hybrid zu nutzen. Das heißt, wir haben gerade im Ostteil von Berlin große Flächen, die einfach untergenutzt sind, weil halt durch die Clusterung Flächen als Kita-Flächen ausgewiesen sind und dann existieren die als Bauland nicht mehr. Das ist auch nicht leicht zu verstehen.
Vor allen Dingen, wenn wir in unserem Berufsstand Experten und Expertinnen darin sind, eine Studie zur Nutzung, zur Mischnutzung und so weiter auch durchzuführen, verstehe ich das nicht. Dann kommen wir mal zu der Frage, welche Antworten Architektur und Städtebau haben können, auch welche Aspekte eine Rolle spielen, um bezahlbaren und hochwertigen Wohnraum auch zu schaffen. Wie sieht denn Ihre Pionierlösung aus? Sie haben ja in der Ausstellung erstmal die ganzen Fakten dargestellt, die Zahlen, über die wir gerade gesprochen haben. Sie haben aber auch gleichzeitig eine Lösung, eine architektonische Lösung vorgeschlagen, die gleich für 10 Grundstücke durchexerziert wurde.
Diese 10 Grundstücke, die wir untersucht haben, sind alles landeseigene Grundstücke.
Also das haben Sie herausgefunden? Oder die
das war Absicht. Also erstens wussten wir, dass das landeseigene Grundstücke sind, die genau das Problem haben, was ich beschrieben habe. Die waren halt chronisch untergenutzt. Also die untergenutzteste Version eines Grundstücks ist halt Prenzlauer Berg. Ich nutze 10.000 Quadratmeter als Parkplatz. Und bestehe auch darauf, dass das weiter so bleibt. Und weiß auch, dass der Parkplatz 40 Millionen wert ist, was dann dazu führt, dass ein einzelner Parkplatz 320.000 Euro kostet. Das ist das auch einfach zu errechnen. Natürlich ergeben sich die 40 Millionen nur dann, wenn man es adäquat nutzt, das heißt mit einer GFZ, also Geschossflächenzahl von 3,0, was bedeutet, wenn Ihr Grundstück 10.000 Quadratmeter groß ist, dann bauen Sie da 30.000 Quadratmeter Nutzfläche drauf. Und dann ergibt sich dieser Bodenwert. Und das, was wir jetzt im 10. Jahr argumentieren, also wir haben mit dem Projekt 2015 begonnen.
Pionier.
Ja, seit 10 Jahren argumentieren wir, dass halt das Land Berlin auf eigenen Flächen durch die Mischung von Eigentumswohnungen und Sozialwohnungen das Problem der Wohnungsnot deutlich reduzieren könnte, was in der Regel daran stößt, dass das Land Berlin keine Eigentumswohnungen auf eigenen Grundstücken umsetzen will. Der Grund, warum wir das jetzt schon sehr ausdauernd vorrechnen, liegt in einem ganz einfachen Umstand. Die Sozialwohnungen werden halt durch die Eigentumswohnungen querfinanziert, indem die Eigentumswohnungen den Grundstücksanteil mit übernehmen. Das ist auch finanziell möglich. Sie landen dann bei Eigentumswohnungen, die 6.500 Euro kosten. Das ist viel Geld und kann sich natürlich nicht jeder leisten, aber sie landen halt da, dass halt die Sozialwohnungen keinen eigenen Grundstücksanteil mehr zu tragen haben. Und das führt natürlich dazu, dass sich das viel leichter abbilden lässt als die Finanzierung über eine Wohnungsbauförderung, weil halt die Grundstückspreise so stark angestiegen sind und die Fördermittel nicht ausreichen in der Innenstadt. Also Sie können in Marzahn natürlich Sozialwohnungen bauen, aber Sie können am Prenzlauer Berg und Mitte aufgrund der hohen Grundstückspreise eben kaum Sozialwohnungen bauen. Da gibt es auch wenig Projekte. Also kleine möglicherweise, aber wir haben ja extra einen Prototypen entwickelt als Stadtbaustein, der in der Lage ist, 350 Wohnungen auf einen Schlag zu bauen.
Und wenn sie nicht verkaufen will oder nicht will, dass der Eigentümer wohnen auf ihrem Berliner Stück Land, könnte es nicht auch so ein Pachtkonzept
geben? Das ist eine Erbbaupacht. Also das ganze Konzept beruht darauf, dass sie 99 Jahre die Eigentumswohnung nur behalten können. Also danach, Erbbaupachtverträge funktionieren immer so, dass sie halt für eine bestimmte Laufzeit sind und nach der Laufzeit dann entschieden wird, ob man das dann erneut verpachtet oder eben nicht und dann eben das Haus quasi entschädigen muss. Und in dem Konzept, das wir entwickelt haben, ist das so vorgesehen, dass man halt für die 99 Jahre eine Einmalzahlung leistet. Also man zahlt dann nicht monatlich oder jährlich die Erbbaupacht, sondern man zahlt sie einmalig für 99 Jahre. Das sind immer einige Millionen und mit den Millionen stellt man die Infrastruktur her, die man wünscht. Also ob das eine Kita ist, eine Schule ist. Und das haben diese Grundstücke alle gemeinsam. Wir haben halt Schulen, Kitas, Schwimmbäder, Bibliotheken querfinanziert. Aber es ist einfach nicht gewollt. Ja, und man muss dazu wissen, dass in Berlin, Sie haben richtig gesagt, in der Bundesrepublik gibt es etwa 50% Mieter, in Berlin gibt es halt 83% Mieter. Und wir haben eine Verfassung in Berlin, die liegt ja, beziehungsweise ein Teil der Verfassung in Berlin. Das ist Artikel 28, ich lese den gerade mal vor. Der hat auch mit unserem Konzept zu tun. Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Das Land fördert die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, sowie die Bildung von Wohneigentum. Und genau darum geht es, dass man die Vorteile beider Modelle nutzt, um sie gegenseitig realisierbar zu machen. Ja, weil es fehlt auf der einen Seite halt Wohnraum für Bevölkerungsschichten, die sich selber nicht mit Wohnraum versorgen können, weil das ist ja das, worüber wir reden, dass eine Gesellschaft sagt, wir sorgen dafür, dass bestimmte Gesellschaftsschichten halt gefördert werden. Und gleichzeitig wäre es halt möglich, die Mittelschicht mit Wohnraum als Eigentum zu versorgen. ja, so dass man zwei gute Dinge miteinander verbinden könnte.
Es gibt ja solche Projekte und das funktioniert ganz wunderbar. Haben Sie Gründe zu hören bekommen, warum das Land Berlin das nicht will? Mit welcher Argumentation?
Wir haben 8 Jahre lang konsequent mit jeder Regierung, mit jedem Staatssekretär, mit jedem Senator gesprochen. Ja, und natürlich hat niemand gesagt, das Konzept wäre falsch oder wir hätten uns verrechnet. Also das ist sehr unkomplex, das zu berechnen. Die schönste Aussage war von einem Staatssekretär einer SPD-Regierung in Berlin, man hätte die Eigentumsfrage noch nicht zu Ende diskutiert. Und das ist jetzt noch nicht mal 2 Jahre her.
Die Eigentumsfrage noch nicht zu Ende diskutiert, das ist auch so eine Nicht-Antwort.
Man wäre noch nicht zu dem Schluss gekommen, ob es möglich ist, auf landeseigenen Grundstücken Eigentumswohnungen zu bauen. Das sind politische Diskussionen, die nimmt man im öffentlichen Raum gar nicht wahr, weil das auch niemand so einfach sagen würde. Es gibt wenig Politiker, die einfach sagen, nein, ich will das, also selbst wenn das Konzept als tragbar und gut umsetzbar anerkannt würde, würde das keiner öffentlich diskutiert worden. Das ist auch der Grund, warum der gesamte Senat einfach nicht zu der Ausstellung gekommen ist.
Ja, genau.
Wir haben damals vor 2 Jahren die Ausstellung gemacht zum Abschluss des Pioniers. Also wir haben uns 8 Jahre lang intensiv bemüht, inklusive der Beschäftigung von PR-Agenturen, die nur dazu da waren, Termine zu machen bei Politikern. Das geht gar nicht so einfach. Sie können da zwar anrufen, dass sie dann Termin kriegen beim Bürgermeister oder beim Staatssekretär oder beim Senator. Ist ein sehr mühsamer Prozess und das haben wir halt professionalisiert innerhalb von 3-4 Jahren. Mit genau gar keinem Ergebnis. Und das ist auch unabhängig, also wir haben ja immer eine linke Regierung gehabt, das ist jetzt die erste Regierung, die schwarz-rot ist nach langer Zeit, allerdings ist die Senatsverwaltung für Bauen immer noch SPD regiert und auch der haben wir das in aller Ausführlichkeit dargestellt und da gibt es keine Reaktion zu.
Haben Sie sich mal mit anderen ArchitektInnen zusammengeschlossen oder mit der Kammer irgendwas besprochen? Die Bundesarchitektenkammer zum Beispiel ist ja auf der politischen Ebene aktiv. Es sind immer dicke Bretter zu bohren und die Schritte sind immer klein, die überhaupt erzielt werden können. Aber wenn man da so beständig dranbleibt.
Hätte jetzt acht Jahre für beständig gehalten.
Das ist klar. Nein, 8 Jahre sind beständig. Ich meine nur, dadurch, dass Sie jetzt sagen, wir hatten damit keinen Erfolg. Nächste Stufe, wie könnte die aussehen? Also lassen Sie es jetzt oder gehen Sie in andere Städte mit Ihrem Projekt und Sie machen das gerne? Oder kann man hinter sich die Architektenschaft versammeln und irgendwie mehr Druck machen? Druck ist ja vielleicht manchmal nötig für die Senatsverwaltung. Für manche wohlwollende Geister, die da drin sitzen, vielleicht auch.
Ich bin da ehrlich gesagt überfragt. Mhm. Also wir haben das nicht komplett eingestellt, also wir führen noch Gespräche dazu. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das sehr komplex ist, in Berlin da zu einer Lösung zu kommen. Mhm. Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass es politische Bestrebungen gibt, einfach auch nicht zu bauen.
Ja, aber
ja, das
aber
muss das man ist sich Wahnsinn. Einfach klar machen. Ja doch, aber das ist halt so, das würde natürlich niemand sagen. Niemand würde sagen, wir wollen nicht bauen, weil ja jeder weiß, dass wir in der Wohnungsnot sind. Ja. Aber wenn man dann in Berlin versucht, eine Baugenehmigung zu erzielen, dann lernt man sehr schnell, wie komplex das geworden ist. Und das ist teilweise auch gewollt.
Was für ein Ziel steckt denn dahinter, wenn man das will?
Nicht zu bauen.
Ja.
Warum? Ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist. Also das kann mit Umweltschutz zu tun haben. Also da muss man eigentlich auch immer sehr vorsichtig sein, weil ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass Umweltschutz ein Gut ist, dass wir es kippen können. Das können wir nicht. Ja, aber wir müssen natürlich an einer bestimmten Stelle Entscheidungen treffen, welche Ziele wir erreichen möchten. Ja, und natürlich führt ein Neubau von 1000 Wohnungen führt zu CO2-Ausstoß. Das ist nicht zu vermeiden, aber er mindert halt die Wohnungsnot. Und eine Gesellschaft muss dann an irgendeiner Stelle entscheiden, welche Ziele sie eigentlich erreichen möchte. Und es gibt Strömungen in unserer Gesellschaft, die stellen halt die Vermeidung von CO2 über den Wohnungsbau, ohne das aber so zu artikulieren. Würden die das so klar artikulieren, würden die wahrscheinlich nicht gewählt werden. Aber so wird es halt nicht artikuliert, sondern praktisch erhalten sie einfach keine Baugenehmigung. Oder also am Ende erhalten sie übrigens in Berlin immer eine Baugenehmigung. Bei unserem jetzt aktuellsten Projekt hat das nur leider 11 Jahre gedauert. Und sie brauchen halt also 2 Baugenehmigungen ganz genau und 3 Abbruchgenehmigungen. Das hat ein Ausmaß entwickelt, das halt schwer vorstellbar ist.
Die ganzen noch nicht geklärten Fragen zum Thema Umweltschutz. Keiner möchte da jetzt was falsch machen. Aber es gibt ja auch schon sehr viele Antworten, auch aus unserer Branche, also so umweltgerecht wie möglich bauen. Diese Dinge können ja alle professionell angegangen werden, aber einfach dicht zu machen und zu sagen, wir machen da jetzt gar nichts als Stadt oder als Land, ist natürlich fatal. Okay, wenn wir jetzt mal von diesem wirklich sehr Berlin-speziellen Thema des Nichtbebauens wegkommen, welche architektonischen und baulichen Strategien haben Sie denn entwickelt?
Also wenn man über architektonische Strategien und die Frage spricht, wie gelangt man zu preisgünstigem Wohnungsbau, da muss man sich vor allen Dingen zuerst mal klar machen, wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen, welchen Einfluss das überhaupt haben kann. Weil es so wirkt, als könnte man über architektonische Intervention ein Ziel erreichen, das wünschenswert ist. Und das muss man ganz klar verneinen. Das ist nicht möglich, durch architektonische Intervention zu bezahlbaren Wohnraum zu kommen. Das war mal vor 20 Jahren sehr, sehr einfach und heute ist es schlichtweg unmöglich. Um das nochmal zu wiederholen, wir sind gestartet 2005 bei Kosten von 2000 Euro pro Quadratmeter für die Kostengruppe 100 bis 800 oder um es einfach zu sagen, für Grundstück und das komplette Haus. Und wir liegen halt jetzt bei 7000 Euro pro Quadratmeter. Und die Reaktion, die Sie halt als Architekt darauf oder das Konzept, was am weitesten trägt, um die Kosten zu reduzieren, ist die Reduktion des Wohnraums. Also unsere Vier-Zimmer-Wohnung hatte 2005 120 Quadratmeter und hat halt 2020 nur noch 90 Quadratmeter. Das heißt, Sie sparen 25% Fläche, müssen aber immer noch das Dreifache zahlen. Und das ist genau der Konflikt, in dem Sie stehen. Ja, dass selbst so eine drastische Intervention wie die Reduzierung der Wohnfläche am Ende nicht dazu führt, dass Sie die Preisentwicklung von 20 Jahren nur im Entferntesten aufhalten oder kompensieren können. Trotzdem hilft das natürlich, weil Sie dann nicht 7000 Euro für die anderen 30 Quadratmeter zahlen müssen. Des Weiteren, unser Büro verfolgt bei vielen Projekten halt serielles und modulares Bauen. Das heißt, wir entwerfen nur noch Wohnungsmodule innerhalb einer seriellen Siedlung. Und das führt natürlich automatisch dazu, dass sie Baukosten reduzieren. Allerdings auch nicht in einem Umfang, der dann so entscheidend ist. Sie können damit 10% der Baukosten sparen, aber viel mehr wird ihnen halt einfach nicht gelingen. Was Hoffnung birgt, ist die konsequente Entwicklung des Gebäudetyps E. Allerdings wird oder scheitert da unsere Gesellschaft gerade dran, dieses einfacher und experimentell mit Leben zu füllen, also dass das dann auch noch legal ist. Ja, weil wir können nicht am Ende mit einem Gebäudetyp E leben, für den dann der Planer haftet. Ja, und das ist halt die Frage, wie viel an Reduktion von Standard wir wieder zulassen wollen. Weil das ist die kriegsentscheidende Frage. Welchen Standard kann ich weglassen, um dann trotzdem noch wohnen zu können? Ja, das betrifft halt eben Brandschutz, das betrifft Schallschutz, das betrifft auch Barrierefreiheit. Also auf der einen Seite reduzieren wir die Wohnfläche, auf der anderen Seite sind barrierefreie Wohnungen immer mit Fluren ausgestattet, die 1,20 Meter breit sind. Das bedeutet, ich habe dann ganz viel Verkehrsfläche in der Wohnung, was dazu führt, dass meine Zimmer immer kleiner werden. Und ich kann auch eine bestimmte Reduktion der Wohnungsgröße gar nicht mehr vornehmen, weil es dann nicht mehr barrierefrei ist. Und das heißt wiederum nicht, dass das Ziel, altersgerechte Wohnungen herzustellen, falsch wäre. Die Frage ist halt nur, wie genau mache ich das? Ja, und das ist schlichtweg noch nicht beantwortet. Das, was mit am entscheidendsten sein wird, ist das, was wir jetzt gebetsmühlenartig in den Medien wahrnehmen, dass es einen Bürokratieabbau in Deutschland geben wird, was kaum jemand glaubt. Ja, also wir haben ja nicht nur damit zu tun, dass die Bürokratie nicht nur langsam und ja viel zu raumgreifend ist, sondern wir haben es in Berlin und häufig bei Verwaltungsentscheidungen einfach mit klar rechtswidrigen Entscheidungen zu tun. Das machen sich viele Leute nicht bewusst, dass gerade im Baubereich die Entscheidungen von Verwaltungen klar rechtswidrig sind. Also wir haben Verfahren.
Oft.
Ja, das ist natürlich nicht immer so, um Gottes Willen, aber das kommt sehr häufig vor. Wir haben ganz viele Verfahren bei uns im Büro, wo wir die Baugenehmigung erst im Widerspruch bekommen, ja, und die Verwaltung es sich leistet, vorher über Jahre rechtswidrig zu agieren weil sie als Bauherr gar nicht in der Lage sind, das über Gerichte auszuagieren. Also bevor sie im Verwaltungsgericht fertig sind, sind es 5 Jahre vergangen. Und es gibt kaum Bauherren, die so einen Atem haben.
Ich verstehe trotzdem noch nicht so ganz, warum Sie es so lange zurückhalten. Warum verhalten Sie sich überhaupt rechtswidrig?
Da bin ich der Falsche zu fragen. Also das hat manchmal politische Gründe. Also wir haben von der Verwaltung schon gesagt bekommen, dass die Art von Wohnungsbau nicht gewünscht wäre im Bezirk. Alleine diese Aussage.
Diese Art von heißt sozialer
Wohnung? Nee, Eigentumswohnung.
Ach so, Eigentumswohnung, ja, okay.
Ja, also diese Aussage ist schon weder naheliegend, noch wäre die durch irgendein Gesetz gedeckt.
Ja, die Privatisierung hat ja zu den hohen Mieten geführt und auf den Landeseigen können wir das nicht machen. Dann kommt direkt eine Schlagzeile in der Bildzeitung, dass der Staat sich bereichert.
Naja, also das, was man sich vorstellen kann und was man auch nachvollziehen kann, ist, dass in einer Situation, in der die Wohnungsnot halt immer größer wird, ein Reflex entsteht, der privates Engagement immer höher reglementieren will. Das ist einerseits verständlich, andererseits muss man sich natürlich fragen, wenn ich immer weiter Regeln aufstelle und dadurch unter Umständen Klima erzeuge, in dem halt nicht mehr investiert werden kann oder in dem Menschen einfach nicht mehr investieren wollen, dann wird es eben auch keine Wohnungen geben. Ja, und das verkennt man, glaube ich, also wenn ich reglementieren möchte und wenn ich halt möchte, dass Wohnungen preisgünstig gebaut werden, dann muss ich die ausreichend fördern. Ja, weil es sich sonst einfach nicht rechnen lässt. Ja, also um das vielleicht ganz plakativ, wir haben gerade überlegt, ein Grundstück, das wir vor langer Zeit erworben haben, mit Sozialwohnungen zu bebauen. Da kommt raus, dass ich eine Nettorendite von 1% habe auf die Gesamtinvestition. Das kann man nicht machen. Ja, also man kann das natürlich machen, aber dann verliert man halt Geld 30 Jahre lang. Und es wird nicht viele Leute geben, die das akzeptieren.
Und durch Förderung wird es auch nicht abgedeckt.
Also ich rede von dem Ergebnis der Förderung.
Ach so.
Ja, sie werden gezwungen, ihr Grundstück als Eigenkapital einzubringen. Das ist relativ komplex, wenn man das genauer beschreiben wollte. Ja. Und bekommen dann natürlich eine Förderung, erhalten dann 7 Euro Miete. Und das Ergebnis ist dann eine Nettorendite von 1% auf das gesamteingesetzte Kapital. Und das ist kaum wirtschaftlich. Und das ist auch gerade der Punkt, mit dem viele Wohnungsbaugesellschaften des Landes Berlins zu kämpfen haben, weil das für die natürlich auch nur schwer wirtschaftlich ist.
Also die Landeseigenen.
Die Landeseigenen.
Ja. Und bei Ihnen wäre ja dann der Fall, irgendwann wäre die Bindung weg und Sie könnten die Sozialwohnung als normale Wohnung auf den freien Markt werfen und dann wäre die Rendite natürlich horrend.
Ja, dann bin ich 90.
Es ist ja auch ein Kritikpunkt, dass man sowieso diese Wohnungen wieder auf den Markt wirft. Dadurch schrumpft ja auch der Bestand an Sozialwohnungen die ganze Zeit. Also es war jetzt nicht, dass ich meine, das ist die Lösung. Ja, so. Nur ich habe gedacht, vielleicht denkt das Land so. Deswegen ist die Förderung nicht so hoch, weil man ja dann irgendwann in 30 Jahren reich wird damit, mit seinen Wohnungen, die man da besitzt. Wie sollte die Politik handeln, um sozialen Wohnungsbau attraktiver zu machen?
Ich habe mir in Vorbereitung zu unserem Gespräch nochmal angeschaut, wie das erste Wohnungsbaugesetz von 1950 aussah. Also das ist einmal dieses Gesetz und zum Zweiten ist es auch die Verfassung von Berlin. Ja, wir haben alle Instrumente, die es eigentlich braucht. Ja, und die sind auch schon niedergeschrieben. Nun gilt jetzt dieses erste Wohnungsbaugesetz nicht mehr. Aber das ist halt schon 70 Jahre alt, war wahnsinnig erfolgreich. Und da steht in Paragraph 1, Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Wohnungsbau als vordringliche Aufgabe zu fördern mit dem Ziel, dass innerhalb von 6 Jahren möglichst 1,8 Millionen Wohnungen dieser Art geschaffen werden. Also wir reden von Sozialwohnungen. Die haben sich also 1950, das war nach dem Krieg, da gab es auch gar keine Fragestellung zu, brauchen wir Wohnungen oder nicht und müssen die gebaut werden. Herrschte gesellschaftlicher Konsens. Und dann muss man sich ja fragen, haben die das denn jetzt erreicht oder haben die das nicht erreicht? Ja, also die haben sich vorgenommen, 300.000 Sozialwohnungen pro Jahr zu bauen. Und wenn man sich dann anschaut, was ist denn passiert? Ich habe mir nun mal die Statistik von 1968 angeguckt, also wie viel Sozialwohnungen sind zwischen 1950 und 1968 gebaut worden. Und das waren halt 3,7 Millionen durch 18 Jahren, macht 205.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Mhm.
Und zwei Drittel des Ziels erreicht.
Ja,
das ist ganz toll eigentlich im Vergleich zu dem, was wir heute schaffen.
ja vor allen Dingen 200.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Ja. Also das Ziel war ja 400.000 Wohnungen pro Jahr und 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr zu bauen. Das ist ja das, was wir uns jetzt seit 3 Jahren von unserer Regierung anhören, mit dem Ergebnis, dass es kein Ergebnis gibt. Ja. Also dass wir zurzeit ja bei der Bilanzierung Sozialwohnungen verlieren. Das ist ja das Ergebnis. Und dann kann man halt in Paragraph 2 lesen, wie das erreicht werden soll. Und da steht, durch Einsatz öffentlicher Mittel, Übernahme von Bürgschaften, Steuervergünstigung, Bereitstellung von Bauland. Mhm. Das sind so die Punkte. Und es ist nicht komplizierter. Ja, also wir müssen uns gar nicht wild Gedanken machen, was man denn jetzt bitte tun soll, sondern
das haben eigentlich
das
andere schon
ist
mal
schon
als
70
Lösung.
Jahre her. Wahrscheinlich gibt es noch einen Haufen Unterlagen, wo man einfach Antworten findet, die man umsetzen muss. Ja. Und das Land Berlin verfügt über ganz viele Flächen, die man einfach bebaut. Ja. Und wir brauchen halt in West-Berlin keinen übergeordneten Bebauungsplan mehr, der den GFZ von 1,5 ausweist. Ja. Mhm. Den kann man einfach abschaffen und muss sich dann nicht jedes Mal bei jedem Grundstück fragen, ob die GFZ ob die denn höher sein kann als 1,5.
Deswegen umso bewundernswerter, dass Sie sich damit so lange jetzt schon beschäftigen und sich da durchgekämpft haben und ja auch erfolgreich mit viel Energie, mit den ganzen Ausstellungen und so weiter. Das ist ja auch alles Aufklärungsarbeit am Ende. Viel Kommunikation, viel Vermittlung.
Nee, diese Ausstellung, die haben wir in erster Linie gemacht, weil wir nach 8 Jahren uns in einer Situation befunden haben, die unwirklicher eigentlich nicht sein konnte. Wir sind ja ein Architekturbüro, das ausschließlich Wohnungsbau produziert. Und in einer Zeit zu leben, in dem nötigst Wohnungen gebaut werden müssen, das aber nicht zu können, ist ja absurd und gleichzeitig sehr unbefriedigend. Ja, das ist sehr schade. Also ich empfinde das auch für unser Büro als sehr schade. Das Potenzial, das wir haben, das kann gar nicht gelebt werden, weil es unserer Gesellschaft gelungen ist, Mechanismen zu entwickeln. Also da muss man auch mal vorsichtig sein. Es gibt Mechanismen oder sagen wir Ursachen von außen, die den Wohnungsbau im Moment erschweren. Also die Verdreifachung der Immobilienzinsen, die hat sich ja keiner ausgedacht, sondern die sind Fakt. Mhm. Aber man kann natürlich immer zu jeder Zeit, das war auch das Absurde, als die Zinsen noch 1% waren, deswegen sind ja nicht mehr Sozialwohnungen gebaut worden. Also die Zinsen waren halt bei 1% und wir haben uns halt von Staatssekretären erklären lassen, dass Wohnungsbau total einfach zu finanzieren wäre. Aber sie haben einfach nicht gebaut oder nicht ist falsch, sie haben einfach zu wenig gebaut. Mhm. Das ist ja der Grund. Also wenn man am Ende fragen möchte, wie sind wir denn in diese Wohnungsnot gekommen? Dann ist die Antwort ja relativ simpel, ja. Es sind mehr Menschen in unsere Stadt gezogen, als wir Wohnungen gebaut haben. Mhm. Ja. Und jetzt kann man natürlich sich wünschen, dass die bitte alle wieder wegziehen, weil wir so viel Freiflächen auf dem Land haben. Da darf man skeptisch sein, ob das so funktionieren wird, ja. Also der Zuzug in Städte ist halt keine Neuigkeit und geht halt beständig weiter. Und darauf hat Berlin unzureichend reagiert, unabhängig von egal welchem Zinssatz für Immobilienkredite. Mhm. Ja, und die Baukosten, das ist natürlich auch ein beliebtes Thema. Berlin könnte mit Leichtigkeit über die eigenen Grundstücke die Kosten im Wohnungsbau halt eben kompensieren. Das ist möglich. Ja, also sie kann zum Beispiel, das hat das Land Berlin auch schon gemacht, also es gibt so eine Idee des Erbbauzins, wie hoch ist der wohl? Und der ist halt je nachdem, wo das Grundstück ist, zwischen 3% und 5%. Und es gibt eine Entscheidung des Abgeordnetenhauses, dass der Erbbauzinssatz gesenkt wird auf 2,25% für Wohnbaugrundstücke. Das ist schon sehr intelligent. Allerdings muss man natürlich oder kann man einfach hingehen und sagen, okay, unser Bodenrichtwert hat sich jetzt verzehnfacht, dann senke ich den einfach auf 1%. Ja, und damit hätte ich einen Hebel, massiv auf die Gesamtkosten Einfluss zu nehmen.
Allein, dass Sie sich damit beschäftigen, zeigt, dass die Bedeutung unseres Berufsstandes nämlich nicht so gering ist, wie Sie es gerade eben beschrieben haben. Oder beziehungsweise, dass es besser wäre für auch die Öffentlichkeit, wenn wir als ExpertInnen uns da mehr einbringen könnten. Und das ist auch das, warum ja auch viele sagen, aus unserer Branche, wir müssen mehr Leute in der Politik haben, mehr ArchitektInnen in der Politik. Wäre das was für Sie, die politische Karriere, um dann irgendwann an den Hebeln zu sitzen, an denen man wirklich was verändern kann, wenn man es denn als Planer nicht machen kann?
Sie waren ja so freundlich, mir Ihre Fragen vorher zur Verfügung zu stellen, fragen mich jetzt allerdings Dinge, die
nicht drinstehen.
Die erstens nicht drinstehen und zweitens unglaublich komplex sind. Ja, also ich kann Ihnen das gar nicht beantworten. Also meine Wahrnehmung, also ich bin halt kein Politiker, ja, und man darf da zur Kenntnis nehmen, dass das halt ein eigener Beruf ist.
Na, Moment. Bei den alten Griechen hat es ja schon so angefangen, dass die verschiedenen Berufsgruppen jemanden gesandt haben, um Politik zu machen. Das hat sich ja erst so entwickelt und gut ist das ja nicht. Man bedenke nur Politiker, die Politikwissenschaften studieren und dann nur Politik machen die ganze Zeit und von nichts eine Ahnung haben, also von keinem Beruf was gesehen haben oder gemacht haben.
Ist auch tatsächlich, also ich habe die Befürchtung, dass ganz viele Beteiligte, die sich über Wohnungsbau Gedanken machen, nicht wissen, wie das eigentlich funktioniert. Also die wissen zu wenig über Immobilienwirtschaft und zu wenig über Wohnimmobilien, als irgendwie zu sinnvollen Schlüssen kommen zu können. Und das ist natürlich einerseits bedauerlich, andererseits umgekehrt die Frage, würde ich ein solches Klima aushalten? Also weil das muss man sich ja wirklich fragen, wenn man Politiker werden möchte, hält man dem eigentlich stand? Das ist aus meiner Außensicht in vielen Teilen ein sehr unangenehmer Beruf.
Ja. Und es ist eine komplett andere Tätigkeit.
Weil ich finde, es ist auch am Ende, also ja, das wird immer auf so eine politische Ebene geschoben. Ich würde das da eigentlich wegholen wollen und es einfach zu einem gesellschaftlichen Problem erklären. Ja, wir sind in einer Wohnungsnot und die Frage ist, könnte man Mechanismen etablieren, mit denen man diese Wohnungsnot deutlich reduziert? Und da ist die einfache Antwort, ja, natürlich könnte man das machen, sofort.
Jetzt brauchen wir den Link von den Lösungen, die Sie gefunden haben, hin zur Politik. Also das meine ich ja, da ist ja jetzt der Punkt, Sie stehen da und sagen seit 10 Jahren, hier, ich habe eine Lösung, können wir mal darüber sprechen? Und die sagen, nee, wollen wir nicht.
Doch, die sagen immer ja.
Die sagen natürlich, immer, ja, aber machen nichts.
Genau. Ja. Also es ist noch nie so gewesen, dass uns jemand ein Gespräch verweigert hätte, dass man in Zweifel gezogen hätte, dass unsere Berechnungen richtig sind. Das war in gar keinem Fall so, sondern sie werden einfach links liegen gelassen. Und das aber mit Vorsatz. Ja, das ist das, was wahrscheinlich schon ganz viel mit Politik zu tun hat und wirklich unverständlich bleibt. Ja, also es bleibt unverständlich, wie ein Notstand zu der sozialen Frage unserer Gesellschaft artikuliert wird, weil da sind wir ja, und gleichzeitig schlicht so wenig getan wird. Ja, das ist neutral formuliert sehr, sehr unbefriedigend. Und unneutral, muss ich sagen, macht mich das als Bürger, macht mich das wütend, weil das, was aus Berlin geworden, ich bin 1996 nach Berlin gezogen und habe das immer als also ich sage das jetzt mal, wie mein damaliges Empfinden, da war ich 27, war als sehr friedliche und sehr gelassene Stadt empfunden. Und die Wohnbaufrage führt natürlich auch dazu, dass das Stadtklima extrem aufgeheizt wird. Ja, weil natürlich ist es schwierig, wenn ich eine Wohnung, also ich brauche ja eigentlich heute gar keine Wohnung mehr suchen, weil ich mich halt da mit 100 Leuten anstellen kann. Und wenn das im Neubau ist, dann zahle ich 25 Euro pro Quadratmeter. Und dass das natürlich eine Stadtgesellschaft spaltet, ist ja total klar. Und dass in so einer Situation nicht alles daran gesetzt wird, mögliche Wege zu ermöglichen, das bleibt mehr als unverständlich.
Warum bleiben Sie? Warum gehen Sie nicht woanders hin? Weil ich glaube, Berlin ist schon an der Spitze des Chaos.
Ja, das ist, ich wohne jetzt seit 25 Jahren in Berlin, habe 3 Kinder und muss dann auch sagen, dass ganz viele Projekte, die wir hier umgesetzt haben, also wir bauen auch in Hamburg und München, die Stadt hat uns 15 Jahre lang wirklich grandiose Möglichkeiten eröffnet. Und diese exorbitanten Schwierigkeiten, die wir im Moment haben, die gibt es ja in Wahrheit, haben die sich innerhalb der letzten 10 Jahre verschärft. Das ist ja ein Prozess, also man würde, glaube ich, der Stadt Unrecht tun, wenn man jetzt sagt, das war immer schon eine wahnsinnig komplizierte, sich eigenartig verhaltene Stadt. Das war auf keinen Fall so. Also unser erstes Gebäude 1999, das war, da haben wir unsere Baugenehmigung nach 3 Monaten erhalten. Mhm. Ja, wir haben heute gar keinen, also erstens, es gibt keinen Bauantrag mehr ohne Anwalt. Und es gibt kein Genehmigungsverfahren unter einem Jahr. Und wenn Sie Pech haben, dauert es 11. Ja. Und das ist natürlich eine Situation, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, um es ganz einfach zu sagen. Und da muss man einschreiten. Und nun ist das aber innerhalb eines Lebens ja so, dass Sie das gar nicht kommen sehen können. Ja, also ich hätte mir vor 10 Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass Verwaltungsprozesse, die damals schon ärgerlich waren, dass die dann eskalieren zu blankem Unrecht. Ja, das konnte man nicht sehen. Mhm. Der entscheidende Teil für mich ist, dass viele Projekte, die wir hier umgesetzt haben, haben wir hier mit sehr viel Spaß und Freude umgesetzt, auch wenn das natürlich immer mit Schwierigkeiten verbunden war. Und ich würde schon sagen, dass wir in mancherlei Hinsicht sowas wie ein Verwaltungstrauma haben. Also dass die Art, wie mit Immobilienprojekten umgegangen sind, so irrational und dysfunktional geworden ist, dass das auch nicht mehr erklärbar erscheint. Und da sind wir nicht das einzige Büro. Also es geht vielen Architekturbüros so, dass sie halt mit einer Verwaltung konfrontiert sind, die schlicht nicht in der Lage sind, Paragraph 34 auszulegen. Und das nicht, weil die das nicht könnten, sondern weil das absichtlich falsch gemacht wird. Und das ist natürlich unhaltbar. Und gleichzeitig, das hat dann in Berlin, glaube ich, viel mit Politik zu tun, dass die Stadt ist ja überzogen worden mit Erhaltungsgebieten nach § 172 Baugesetzbuch, nicht weil die Bevölkerung überall erhaltenswert gewesen wäre oder die Bausubstanz, sondern weil darüber eine ganz andere Kontrolle auszuüben ist. Das ist klarer Missbrauch eines eigentlich sinnvollen Gesetzes. Und das ist natürlich eine Situation, das können Sie nicht sehen. Ja, das können Sie vorher nicht erahnen. Und jetzt ist das so, dass ich immer noch gerne hier wohne und nicht mehr so abhängig davon bin, wie sich diese Stadt entwickelt, wie ich das noch vor 25 Jahren war. Das hat sich einfach komplett geändert. Ich bin halt als mittelloser Student nach Berlin gekommen und habe das Glück gehabt, dass wir unser Büro hier vernünftig haben wachsen sehen können. Und haben halt viele Projekte umsetzen können, die wir halt umsetzen konnten und haben einen ganz anderen wirtschaftlichen Spielraum als den wir vorher hatten. Ja. Ja. Bedauerlich ist, dass das Wissen, das wir uns angeeignet hat, so ein bisschen gegen die Wand fährt. Mhm. Das ist wirklich sehr traurig, ja, weil das natürlich sehr viel produktiver und für uns auch schöner wäre, das anwenden und umsetzen zu können.
Ja, vielen Dank für den Einblick in die Berliner Baupolitik. Wenn wir aus Berlin mal rauskommen, welche Vorbilder oder internationalen Beispiele für sozialen Wohnungsbau halten Sie für besonders inspirierend oder wo ist es besonders gut gelungen?
Meine Frage kommt gar nicht aus Berlin raus. Also Ihre schon, aber meine Antwort nicht. Das, woran ich nochmal erinnern wollte, war, dass eigentlich das Hansaviertel ein exzellentes Beispiel war, wo es gelungen ist, Architektur und sozialen Wohnungsbau. Also die meisten der Gebäude, die da erstellt worden sind, waren ja damals Sozialwohnungen. Heute sind die das im Übrigen nicht mehr. Mhm. Und da ist es ja gelungen, dass man halt Architekten wie Alvar Aalto, Max Taut, Egon Eiermann, Oskar Niemeyer, Walter Gropius, Arne Jacobsen, Sef Rup, Werner Düttmann und viele mehr zu einer Bauausstellung zusammenbekommen hat, um das zu bauen, was damals halt State of the Art war. Und das wäre natürlich wieder wünschenswert, dass das Berlin gelingt. Ja, und ansonsten, um den internationalen Teil zu beantworten, unser Büro macht halt häufig sowas wie Stadtausflüge. Also sind wir halt nach Kopenhagen gefahren oder nach Wien gefahren, nach Amsterdam, ich selber nach Madrid und nach Paris. Und man kann auch nach Hamburg fahren, um sich gelungenen sozialen Wohnungsbau anzuschauen. Das, was ich da nie gelernt habe, das ist auch sehr komplex, ja. Also ob das ist völlig egal, ob Sie in Wien sind oder Paris, dass Sie dann die genaue Förderkulisse durchdringen, die dann die Bedingung ist, unter der das dann entsteht, das ist mir nicht gelungen. Was halt gelingen kann, ist zu sagen, dass Kopenhagen halt fantastisch mit einer Stadtentwicklung umgeht, dass das Amsterdam fantastisch hinbekommen hat, ja. Dass Paris auf einem grandiosen Weg ist, zu einer Stadt zu werden, die wahrscheinlich, also gemessen an der Größe, halt sehr viel lebenswerter geworden ist, als sie das noch vor 10 Jahren war. Und so wird das wahrscheinlich so sein, dass man immer Einzelbeispiele aus solchen Metropolen sich fragen muss, wie haben die das eigentlich hinbekommen?
Glauben Sie, dass die Berliner Verwaltung oder die politische Elite in dieser Stadt das tut? Also sind die nur mit sich selbst beschäftigt oder schauen die auch, wie das in anderen Städten gelingt?
Im Moment macht das überhaupt gar nicht den Eindruck, dass Berlin in Bezug auf, also Architektur spielt auch ehrlich gesagt gerade gar keine Rolle. Ja, also nicht im Sinne von, dass es keine Menschen gibt, die sich darüber Gedanken machen, sondern im Sinne, gibt es eine wahrnehmbare Architekturdiskussion, die man in Berlin als besonders bereichert empfindet. Und da muss ich sagen, als Architekt habe ich das Empfinden gerade nicht. Und ich glaube auch, dass die Besetzung, die wir im Moment in der Berliner Verwaltung oder in der Senatsverwaltung haben, ich weiß nicht, ob das moderne Architektur tatsächlich nach vorne bringen möchte. Das hat nicht den Anschein. Man muss aber dann auch ganz klar sagen, bei dem Thema, über das wir reden, geht es ja gar nicht so sehr um Architektur, sondern es ist ja eine soziale Frage. Es geht schlicht um Zahlen. Ja? Und auch das werden wir leider nicht befriedigend beantworten. Also meine Erwartung an die Politik ist halt nicht, dass wir jetzt das Steuer rumreißen und lauter neue Dinge finden, sondern wir werden wahrscheinlich weiter Milliarden vergraben und privatisieren und den sozialen Wohnungsbau so weiterführen, wie wir das die letzten 70 Jahre gemacht haben und am Ende das Geld wieder verloren haben. Nur, dass das Geld, was wir heute einsetzen, sehr viel mehr sein wird als das, was man 1950 für 50.000 Wohnungen einsetzen musste. Und ich bin bedauerlicherweise auch pessimistisch, was unsere Verwaltungsreform angeht. Ja, ich kann mir kaum vorstellen, dass die Verwaltungsreform und eine Änderung der Liegenschaftspolitik konsequent umgesetzt werden wird.
Also zum Glück scheint die Sonne, weil das ist so deprimierend ein bisschen. Und es ist aber wichtig, dass Sie das alles aussprechen, dass man auch überhaupt mal die Gelegenheit bekommt, sich zu überlegen, was kann man vielleicht doch ändern. Auch wenn Sie sagen, der Einfluss von Architekten, Architektinnen ist vielleicht nicht so groß, aber es mag ja die ein oder andere Person geben, die dann doch Ambitionen hat, sich in politische Positionen zu begeben.
Naja, damit das nicht so völlig deprimierend endet, ja, kann man, ich habe ja nur über meine Erwartungen gesprochen und nicht über meine Wünsche. Also wenn ich über meine Wünsche
da
spreche,
kommen wir jetzt hin,
dann
genau.
Weiß ich auch nicht, ob da durch die Sonne scheinen wird, aber es ist im Grunde genommen relativ simpel strukturiert, ja. Also wir müssten halt den Gedanken von 1950 aufgreifen und weiterentwickeln, allerdings den dann nicht zu Worthülsen werden lassen. Ja, das bringt halt überhaupt gar nichts, wenn sich alle hinstellen und sagen, wir möchten gerne Wohnungsbau machen, das ist einfach zu wenig tun. Ja, es ist ja in unserer Gesellschaft auch nie so, dass da nicht gebaut wird. Das ist ja Quatsch. Ja, es wird nur im Verhältnis zu den jetzt bestehenden Bedingungen viel zu wenig gebaut. Ja, was halt zu immer drastischen Konflikten führt. Und ein wichtiger Wunsch wäre auch, dass wir unsere Liegenschaftspolitik auf links krempeln. Das kann einfach nicht sein oder es sollte nicht so sein, dass wirklich Grundstücke im Milliardenwert gar nicht mehr wahrgenommen werden und versteckt werden. Die werden professionell durch das Clustering versteckt. Und da wäre natürlich mein Wunsch, dass man das aufarbeitet und durch hybride Gebäude dazu beiträgt, dass unsere Wohnungsnot gerade in den Innenstädten deutlich reduziert wird.
Was wünschen Sie sich eigentlich von den anderen, die auch Akteure in dieser Frage sind, damit das Ganze sich verbessert?
Ich glaube, das Wichtigste, Sie haben ja unser Interview oder unser Gespräch eben mit André Holm begonnen. Da habe ich mich schon etwas gewundert. Mit dem Herrn wollte ich sprechen und das ist der Einzige, mit dem wir tatsächlich gar kein Gespräch zustande bekommen haben. Was sehr bedauerlich ist, also ich teile seine Einschätzung zum Weg aus der Wohnungskrise überhaupt nicht. Ja, also ich glaube, dass das grundfalsch ist, was die gerade die Linken sich da vorgenommen haben. Trotzdem ist das natürlich interessant, miteinander ins Gespräch zu kommen und darüber nachzudenken, welche Wege denn kompromissfähig wären. Aber ein wichtiger Teil, und deswegen sage ich das, ist halt, dass wir wegkommen müssen von einer ideologischen Betrachtung des Wohnungsbaus. Das führt einfach zu nichts. Ja, also es ist wahnsinnig wichtig, dass wir auf der einen Seite zwar Immobilienwirtschaft und private Akteure integrieren, allerdings gleichzeitig auch Spekulationsauswüchse verhindern. Das muss man aber beides hinbekommen. Ja? Es macht einfach keinen Sinn für eine Gesellschaft, dass ich die Wirtschaft ausschließe, weil das schlicht dazu führt, dass es niemanden mehr gibt, der die Masse produziert, aus der wir dann am Ende Sozialwohnungsbau produzieren. Weil die Menschen, die in den Sozialwohnungen wohnen, sind schlicht nicht in der Lage, diese auch zu produzieren. Und das gerät halt bei solchen Diskussionen oft aus dem Blick.
Also mit der linken Schiene meinen Sie eben auch Enteignung oder eben, dass das Ganze in öffentliche Hand soll? Oder Weil es gab ja auch.
Nein, das Gespräch ist doch richtig. Also die Bodenfrage ist die entscheidende Frage, aber sie werden halt in einem vernünftigen Zeitraum nicht dazu kommen, in Berlin Privateigentümer zu enteignen. Das wird einfach in dieser Bundesrepublik nicht passieren. Und in dieser Zeit dann die Zeit zu verlieren, Wohnungsbau nicht zu bauen, das ist halt komplettes Versagen. Natürlich muss man sich darüber klar werden, dass diese ganze Privatisierungswelle, die wir durchlitten haben, das habe ich ja eben insbesondere an dem Beispiel Europa City, aber das ist auch das ganze Areal um die Uber Arena, ist ja das gleiche Spiel. Da ist halt, sind große innerstädtische Flächen privatisiert worden, die im Grunde heute die Rettung der Innenstadt gewesen oder ein Teil der Rettung der Innenstadt gewesen wären. Ja, also deswegen, ich will nicht sagen, dass die Diskussion darum falsch ist, aber dass wir erst das Gesellschaftssystem wechseln und erst enteignen, bevor wir überhaupt zu neuen Wohnungen kommen, das ist grundfalsch. Ja, wir müssen heute dazu kommen, ausreichend Wohnungen zu bauen, die halt preisgünstig sind, um jetzt die Bevölkerung mit Wohnraum zu versorgen. Und das machen wir nicht, indem wir erstmal unser Gesellschaftssystem auf links drehen.
Okay. Ich freue mich sehr über den Einblick. Sie sind ja jetzt sozusagen der Auftakt, was das Thema Wohnen angeht in dieser Staffel. Ich kann vieles auch mitnehmen in die nächsten Gespräche. Vielen Dank, Sascha Zander.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Tolle Unterhaltung.
Das war die zweite Episode der 7. Staffel. In den Shownotes ist der Link zum Büro Zanderoth und zur Ausstellung in der Architekturgalerie Berlin zu finden. Und auch der Link zum Programm des VIA-Festivals, das vom 19. bis 29. Juni bundesweit mit unterschiedlichen Formaten stattfinden wird. Die erste Episode dieser Staffel widmet sich deshalb dem Thema Gleichstellung. Die nächste Episode erscheint am 1. Juni. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BRK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kuhnekatt, Berlin 2025.